Ja, vielen Dank, Ingmar. Ja, ich möchte heute gerne mit einer zweiteiligen Predigt beginnen, also heute der erste Teil und dann zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend der zweite Teil. Und Thema ist was mich eigentlich schon beschäftigt, seit ich mit Jesus unterwegs bin. Das hat auch einfach was so mit meinen persönlichen Neigungen und Interessen zu tun. Es geht für mich um die Frage, wie können wir als Nachfolger von Jesus in einer guten Weise Stellung nehmen zu all den Dingen, die so passieren in Politik und Gesellschaft. Und den meisten von uns fallen wahrscheinlich auch so ein paar Beispiele ein, wo das in unguter Weise passiert ist von Christen aus. Aber meine Frage ist ja, wie können wir das auf gute Weise tun? Und was da natürlich so ein bisschen unter der Haube steckt bei dieser Frage ist, inwieweit haben wir da einen Auftrag von Gott her, das zu tun oder eben vielleicht auch nicht. Und ja, wie gesagt, dieser Frage möchte ich gern nachgehen heute. Ausgelöst ist es so ein bisschen, dass ich heute darüber predige, dass ja am Dienstag der Höcke im Watzke gesprochen hat von der AfD. Ich denke, ihr habt das fast alle mitgekriegt und ich will da jetzt auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Man findet das alles im Internet. Aber mir hat das Ganze nochmal irgendwie so, mich hat das sehr beschäftigt und ich empfinde auch, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat, so ein bisschen aufgrund auch solcher Ereignisse diese Frage mal zu thematisieren, weil ich einfach empfinde, dass diese Rede irgendwo auch symptomatisch ist für Kräfte, die in unserer Gesellschaft aktiv sind, zu denen wir als Nachfolger von Jesus nicht einfach schweigen können. Und da geht's für mich nicht nur so um dieses ganze Thema Fremdenfeindlichkeit, sondern da geht's auch um die ganze Verrohung unserer Debattenkultur, wie selbstverständlich das inzwischen geworden ist, Leute zu beleidigen, Leute die Intelligenz abzusprechen, weil sie eine andere Meinung haben. Da geht's für mich drum, wie selbstverständlich das heute ist, dass Journalisten und Politiker persönlich angegriffen werden und dann fliegt halt die Buttersäule das Wohnzimmerfenster oder das Auto geht in Flammen auf oder was auch immer. Da geht's für mich drum, wie flexibel heutzutage mit dem Thema Wahrheit umgegangen wird, so Stichwort Fake News und all diese Dinge. Und da kann man jetzt mit Sicherheit trefflich drüber diskutieren, was irgendwie Ursachen und Gründe sind, dass wir diese Entwicklung beobachten. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass hier so gesamtgesellschaftlich irgendwas gärt, was ungut ist. Und letztlich auch eine potenzielle Gefahr für die Demokratie und für die Freiheit, in der wir leben und von der wir alle profitieren. Gerade auch als Christen, die wir die Freiheit haben, unsere Gottesdienste zu feiern, wie wir wollen, wo wir wollen, wann wir wollen. Und das sind alles Dinge, die sind eine potenzielle Gefahr. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen in diese ganze Frage, vielleicht noch eine Vorbemerkung. Mir geht's in meiner Predigt jetzt nicht um diese ganze Debatte, die man auf Facebook und anderswo verfolgen kann. Was ist denn jetzt schlimmer, rechts oder links oder wer hat da mehr Dreck am Stecken? Mir persönlich geht es so, wenn irgendjemand einen Molotow-Cocktail schmeißt oder ein Auto anzündet, dann ist es mir scheißegal, ob das jemand von links ist oder von rechts oder ob das ein Islamist ist oder ob das sonst irgendjemand ist. Ich will einfach in einer Gesellschaft leben, in der keine Molotow-Cocktails fliegen und keine Autos angezündet werden und Journalisten nicht vermöbelt werden. Und insofern ist mir in dem Zusammenhang auch diese Links-Rechts-Debatte ziemlich egal. Und dann will ich sie auch aus dem zweiten Grund im Rahmen dieser Predigt nicht führen, weil ich denke, es gibt ja auch noch andere Bereiche in Politik und Gesellschaft, die jetzt nicht in dieses klassische Links-Rechts-Spektrum gehören, aber wo wir ja trotzdem als Jesus-Nachfolger irgendwo herausgefordert sind, inwieweit wir dazu Stellung nehmen. Also da geht es um das ganze Thema Familienpolitik, da geht es um die Umweltproblematik, da geht es um soziale Gerechtigkeit und. Also rechts-links ist ja nicht das einzige Thema, wozu wir als Christen eine Meinung haben sollten. Ja, soweit die Vorbemerkungen und wie gesagt, im ersten Teil dieser Predigt will ich einfach mal der Frage nachgehen, ob wir da einen Auftrag von Gott haben, inwiefern wir einen Auftrag von Gott haben, uns mit Politik und Gesellschaft auseinanderzusetzen und da eben auch in welcher Form auch immer Stellung zu nehmen. Und wenn man sich so die Kirchengeschichte anguckt, dann sieht man, dass verschiedene Gruppen auf diese Frage sehr unterschiedliche Antworten gefunden haben. Es gab Gruppen und ja, sage ich mal, Kräfte im christlichen Spektrum, die so die Vorstellung hatten, eigentlich müssten wir so einen Gottesstaat errichten. Also Christentum als Staatsreligion, Sünde ist sozusagen qua Gesetz verboten und wird auch entsprechend bestraft. Und das wäre die Art und Weise, wie wir Christen eigentlich Politik prägen sollten. In aller Kürze kann man sagen, bei solchen Versuchen ist noch nie was Gutes rumgekommen, weder aus menschlicher Sicht noch aus geistlicher Sicht. Und dass das so ist, hat, glaube ich, auch einfach geistliche Gründe, nicht nur, weil wir Menschen halt fehlerhaft sind, sondern weil das auch nicht die Art und Weise ist, wie Gott arbeitet. Wenn es interessiert, können wir uns gern auch bei Mahl und Zeit noch tiefer dazu unterhalten. Aber das war so ein Ansatz, den verschiedene Gruppen gefunden haben. Ein anderer Ansatz war, dass Christen gesagt haben, wir sollten uns dem Staat völlig unterordnen, wir sollten den Staat unterstützen bei dem, was er tut, und es steht uns nicht zu, darüber zu urteilen, ob dieser Staat gute oder schlechte Dinge tut. Und man hat sich da unter anderem berufen auf einen Vers in Römer 13, wo Paulus schreibt, gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Und beispielsweise im Dritten Reich war das eine Theologie, die sehr verhängnisvoll geworden ist, weil auch eine ganze Reihe von Christen gesagt haben, das steht uns nicht zu, uns hinzustellen und zu sagen, was der Hitler macht, das kann nicht sein, da können wir als Christen nicht irgendwie schweigen. Und insofern, wie gesagt, war das eine Theologie, die sich als sehr verhängnisvoll herausgestellt hat immer wieder. Und schließlich gibt es auch Christen, die so diese Vorstellung haben, dass wir uns eigentlich völlig fernhalten sollen von allem, was irgendwie mit Politik und Gesellschaft zu tun hat, weil das eben alles weltliche Angelegenheiten sind und die Welt ist eben schlecht und sie ist sündhaft und wir als Christen sind dort eben herausgerufen von Gott und sollten uns auch hüten davor, dort auch noch selber irgendwelche Berührungspunkte zu schaffen, mehr als es denn unbedingt sein muss. Ich habe so in Vorbereitung auf die Predigt mal Google bemüht und bin auf einen Artikel gestoßen auf irgendeiner Seite www.bibelpraxis.de. Und da wird Bezug genommen in diesem Artikel auf eine Aussage von Michael Diener. Das war bis letztes Jahr der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz. Und ich gebe die Aussage von Michael Diener mal verkürzt wieder. Er sagt dort, in der Allianz stehen wir neben anderen Themen für politisches und gesellschaftliches Engagement auf biblischer Grundlage. Und dieser Artikel, den ich dort gefunden habe, der reagiert auf diese Aussage und das zitiere ich jetzt einfach mal. Der Artikel ist von August 2016. Damit begibt sich die Evangelische Allianz leider auf das politische Gebiet. Sie übersehen, dass schon der Herr Jesus gesagt hat, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin, steht in Johannes 17. Es gibt für uns Christen kein politisches und gesellschaftliches Engagement. Warum nicht? Weil diese Welt unter dem unabänderlichen Gerichtsurteil Gottes steht. Wir haben hier keine Aufgabe, als nur die gute Botschaft weiterzutragen. Wer sich dagegen politisch und gesellschaftlich engagiert, begibt sich auf den Weg derjenigen, die Johannes in seinem ersten Brief als falsche Propheten brandmarkt. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt und die Welt hört sie. 1. Johannes 4. Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass Michael Diener und andere falsche Propheten sind, aber durch diese Botschaft fördern sie genau das, was diese falschen Propheten und damit letztlich Satan will, dass wir nicht mehr Christen sind, sondern uns genauso als Staatsbürger verstehen. Ich denke, letzten Endes muss jeder von uns so leben, wie es einfach seiner Erkenntnis entspricht. Mir geht es so, wenn ich so die Bibel in ihrer Gesamtheit angucke, also mal alles zusammennehme, was da so drin steht, soweit ich das überblicken kann, dann habe ich eine andere Wahrnehmung vom Herzen Gottes. Beim Propheten Micha steht, das ist Micha 6, Vers 8, ein ganz bekannter Vers, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Und dieses Wort Recht, das hier im Urtext verwendet wird, heißt auf Hebräisch Mispat. Das hat so zwei Hauptbedeutungen. Zum einen ist das, beschreibt es eine Rechtsprechung ohne Ansehen der Person, also völlig wurscht, ob du arm oder reich bist. Das Recht gilt für alle genauso. Das bedeutet Mispat. Und die zweite Bedeutung ist, oder sind Rechte, die einer bestimmten Person oder Personengruppen zustehen. Und wenn man sich das Alte Testament anguckt, dann ist dieses Wort dort über 400 Mal zu finden, einschließlich der grammatikalischen Ableitungen davon. Und man bekommt dort eine ziemlich gute Vorstellung durch diese 400 Stellen, was Gott eigentlich unter dem Begriff Recht versteht und was die Dinge sind, die ihm wichtig sind. Und da wird dann schnell klar, also natürlich geht es zum einen darum, dass man selber, platt gesagt, anständig lebt, keinen Dreck am Stecken hat. Aber es wird auch immer wieder das thematisiert, was man strukturelle Sünde nennt. Also so Sachen wie zum Beispiel eine Gesellschaft, in der bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligt werden und wo es eben um ein strukturelles Problem geht. Und da wird eben einfach klar, Recht zu halten, beziehungsweise wie er hier sagt, Recht zu halten, bedeutet eben auch, Menschen Recht zu verschaffen, die selber dazu nicht in der Lage sind, weil sie vielleicht nicht die Bildung haben oder weil sie irgendwie ausgeschlossen sind von bestimmten Entscheidungsprozessen in der Gesellschaft oder was auch immer. Aber das bedeutet es eben auch, wenn Gott sagt, ich fordere von euch nichts anderes, als dass ihr Recht haltet. Und in den Sprüchen heißt es dann auch entsprechend, Sprüche 31, die Verse 8 und 9, tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Und ich empfinde schon, dass Gott uns hier auch einfach einen gesellschaftlichen Auftrag mit auf den Weg gibt. Und Jesus greift diesen Aspekt auch selber nochmal auf, als er sein Selbstverständnis beschreibt, sein Auftrag beschreibt in Lukas 4. Er zitiert dort eine Stelle aus dem Propheten Jesaja und bezieht diese auf sich dann. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und für mich ist es eigentlich sehr offensichtlich an dieser Stelle und an anderen Stellen, dass es Jesus mehr geht als einfach nur das individuelle Seelenheil einzelner Menschen. So nach dem Motto, wichtig ist, dass die in den Himmel kommen, wie es ihnen bis dahin geht im Leben, ist doch eigentlich egal. Jesus setzt hier offensichtlich andere Prioritäten oder zusätzliche Prioritäten. Und Jesus sagt dann in Johannes 20, Vers 21, für mich einer der ganz, ganz wichtigen Verse, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus sagt, was mein Selbstverständnis ist von meinem Dienst, das soll euer Selbstverständnis sein. Und so komme ich einfach zum Schluss, wenn wir Jesus ernst nehmen, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann ist es für uns eigentlich keine Option zu sagen, naja, die Welt und ihre Probleme, das interessiert mich eigentlich nicht. Und möglicherweise kann man jetzt so an der Stelle einwenden, so dass diese angeführten Bibelstellen ja eigentlich erstmal gar nichts mit politischem oder gesellschaftlichem Engagement zu tun haben. So die Stellen im Alten Testament, die betreffen ja mal vor allem Israel, das Volk Gottes. Und das kannst du ja jetzt nicht einfach eins zu eins auf das politische System der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2017 übertragen, heilsgeschichtlich. Bei Jesus kannst du sagen, naja, es geht ja hier doch um persönliche Nöte und nicht um strukturelle Probleme. Also sprich, es ist doch ein Unterschied, ob ich von Jesus her einen Auftrag habe, mich um den einzelnen Obdachlosen zu kümmern, der halt hier und heute auf der Prager Straße sitzt, oder ob Gott mich dazu beauftragt, irgendwie politisch aktiv zu sein, um überhaupt mal die Gründe zu beseitigen, dass Menschen obdachlos werden in unserem Land. Jetzt einfach mal als Beispiel. Und es gibt eine Bibelstelle beim Propheten Jeremia, die ist für mich so im Hinblick dieser Frage, haben wir einen politischen Auftrag oder haben wir den nicht, sehr, sehr aussagekräftig. Und bevor wir die gemeinsam lesen, möchte ich euch da einfach kurz nochmal den Kontext geben, um das besser einzuordnen. Der Prophet Jeremia hat im 7. Jahrhundert vor Christus gelebt. Das war die Zeit des sogenannten babylonischen Exils. Habe ich ja schon in der letzten Predigt ein bisschen was dazu gesagt. Zur Erinnerung, Jerusalem war erobert und zerstört. Die gesamte jüdische Oberschicht ist nach Babylon verschleppt worden, die Siegesmacht. Und diese Verschleppten sind in Babylon jetzt nicht per se irgendwie unmenschlich behandelt worden, aber sie waren eben Gefangene, Geiseln, durften nicht nach freiem Willen in ihre Heimat zurückkehren. Und in dieser Situation bekommt Jeremia von Gott den Auftrag, diesen Verschleppten in Babylon einen Brief zu schreiben. Und den möchte ich gerne jetzt zumindest den ersten Teil davon vorlesen. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen. Jeremia 29, die Verse 4 bis 7. Jeremia 29, die Verse 4 bis 7. Und ich lese nach der Neues Leben Übersetzung. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbannten, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft führen lassen hat, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter, sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Mal bis hierher. Und so vor allem diese ersten Verse, die wir gerade zusammen gelesen haben, die klingen irgendwie so idyllisch. Also baut Häuser und legt Gärten an und lebt und liebt und tut Gutes. Aber wenn man sich eigentlich mal überlegt, in welcher Situation die Empfänger des Briefes waren, dann ist das ganz schön heftig. Ich meine, das waren Verschleppte, die wollten überhaupt gar nicht dort sein. Die sind gezwungen worden, weil sie einen Krieg verloren haben. Und jetzt kommt Gott und gibt ihnen diesen Auftrag. Und Babylon ist in der Bibel eigentlich von Anfang bis Ende ganz buchstäblich ein Sinnbild für Sünde, für Gottlosigkeit. Also nirgendwo in der Bibel wird mal gesagt, dass Babylon aus jüdisch-christlicher Sicht ein besonders toller Ort ist, um zu leben. Und was tut Gott in der Situation? Er fordert sein Volk auf, einerseits ihre Identität zu bewahren. Er sagt, euer Volk soll wachsen. Aber gleichzeitig sagt er ihnen auch, hey, seid ein Teil dieser Gesellschaft, betet für diese Gesellschaft, bemüht euch drum, dass es dieser Gesellschaft gut geht. Und ich liebe irgendwie diese Stelle in Jeremia 29, weil ich finde, das sagt so viel über das Herz Gottes aus. Und jetzt könnt ihr mir eben, wie gesagt, sagen, das betrifft ja Israel und das Volk Gottes und nicht uns, aber das Herz Gottes ändert sich nicht. Und darüber sagt das was aus. Und insofern ist für mich diese Stelle bei Jeremia 29 eine echte Blaupause, wie wir uns als Christen in der Gesellschaft verhalten sollen, in der wir eben reingestellt sind. Und es sind vor allem mal drei Dinge im Zusammenhang jetzt zu unserem Predigtthema heute, die ich mir so aus dieser Stelle rausziehe. Das Erste, was ich mir rausziehe, ist, ja, als Jesus-Nachfolger sind wir nicht Teil dieser Welt, in dem Sinne, dass Jesus nicht Teil dieser Welt ist. Und Gott fordert uns auf, dass wir unsere Identität bewahren sollen, was unseren Glauben angeht, was unsere Werte angeht, was den daraus resultierenden Lebensstil angeht. Also wenn es keinen Unterschied gibt zwischen dem, wie wir leben und wie die Welt lebt, ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber Jesus sagt auch über seine Nachfolger in Johannes 17, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und daraus leitet sich für mich was Zweites ab. Die Welt ist ein Ort, in dem viel Schlechtes passiert, wo sich die meisten Menschen von Gott abgewandt haben. Aber für Gott ist das offensichtlich kein Grund, dass sich die Nachfolger von Jesus nicht für diese Welt und in dieser Welt engagieren sollen. Im Gegenteil, ich denke, dieser Auftrag, dass wir Salz und Licht sein sollen, macht nur an den Orten Sinn, wo es dunkel ist, wo das Salz fehlt, weil überall sonst ist der Auftrag ja schon erfüllt. Im Himmel müssen wir nicht Licht sein, weil da ist es hell. Und das Dritte, was ich für mich rausziehe, ist Evangelisation und diese individuelle Barmherzigkeit, nenne ich es mal, dieses Kümmern um den einzelnen Obdachlosen, der dort sitzt. Das ist ein Teil unseres Auftrags, den wir als Jesus-Nachfolger haben. Und es ist ein Teil, der für Jesus nicht verhandelbar ist. Aber wenn wir dort lesen bei Jeremia 29, dass es auch einen Auftrag gibt, sich dafür einzusetzen, dass es der Stadt, in der wir leben, gut geht, dass Frieden ist, dass es der Gesellschaft gut geht, dann kann ich das eigentlich nur so verstehen, dass in diesen Auftrag eben auch Engagement eingeschlossen ist, politisches Engagement, gesellschaftliches Engagement, Dinge, die auf struktureller Ebene liegen, weil anders kann ich diese Stelle bei Jeremia 29 einfach nicht verstehen. Und wenn ich jetzt sage, wir sind von Jesus her dazu berufen, politisch und gesellschaftlich aktiv engagiert zu sein, dann sage ich das im vollen Bewusstsein, dass jetzt nicht jeder von uns, wie wir hier sitzen, irgendwie die Zeit und die Kraft hat, hier nochmal eben schnell ein politisches Ehrenamt zu bekleiden oder sowas. Und es hat auch nicht jeder den Wunsch oder die Berufung dazu, das zu tun. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass es so ist. Und nächste Woche will ich dann ganz gern auch dieses ganze Thema mal runterbrechen, wirklich auf diese persönliche Ebene. Was heißt denn dieser Auftrag von Gott für mich, wenn ich einen Job habe und drei Kinder und ich einfach merke, hey, ich habe einfach keine Leidenschaft für Tagespolitik? Muss ich dann aus reinem Gehorsam trotzdem irgendeiner Partei beitreten oder geht es hier eigentlich um viel grundsätzlichere Dinge? Was ich für heute schon mal auch so als abschließenden Gedanken zu dieser Frage schon vorwegnehmen will, was heißt denn das jetzt für jeden persönlich, ist so ein Aspekt dieses Auftrags, Salz und Licht zu sein, den jeder von uns wahrnehmen kann, ganz egal wie viel Zeit du hast, wie viel Interessen du hast. Und es ist so dieser ganze Aspekt, welche Haltung wir einnehmen, wenn es um Entwicklungen in Politik und Gesellschaft geht. Jeder von uns kann Haltung zeigen. Und ich denke, unser Maßstab als Jesus-Nachfolger für die Haltung, die wir einnehmen zu allem, was passiert in unserer Gesellschaft, in der Politik, sollten die Maßstäbe des Reiches Gottes sein. Was meine ich damit konkret? Wenn wir unseren Blick werfen auf politische Kräfte oder gesellschaftliche Kräfte, die aktiv sind, dann sollte eine Frage sein, die wir uns stellen, erkenne ich da irgendwie so eine Absicht, was konstruktiv zu gestalten in dem Ganzen? Geht es den Leuten darum, das Leben von Menschen zu verbessern? Oder appellieren diese Kräfte vor allem mal an Angst? Appellieren sie an Neid, an Wut, an irgendwelche anderen niederen Instinkte? Und aus solchen Dingen ist noch nie was Konstruktives erwachsen. Oder wenn ich mir politische Kräfte angucke, gesellschaftliche Kräfte, stelle ich mir die Frage, sind diese Kräfte wenigstens irgendwie einem Mindestmaß an Wahrheit verpflichtet? Also das Allermindeste wäre für mich, dass es Leuten wenigstens peinlich ist, wenn sie beim Lügen erwischt werden. Aber sind es vielleicht Kräfte, die ganz offen nur noch von gefühlter Wahrheit sprechen und die sagen, hey, wenn das nicht stimmt, was ich sage, dann ist es weniger wichtig als das Ziel, das ich mit dieser Lüge erreichen möchte. Und das ist für mich ein Maßstab. Oder ein Maßstab ist für mich auch, wenn ich politische Kräfte und gesellschaftliche Kräfte angucke, sind es Kräfte, die sich mal so ganz grundsätzlich Menschen zuwenden oder sind es Kräfte, die vor allem mal sich über Abgrenzung definieren, über Leute, die wir nicht haben wollen, die draußen sein sollen, die bei denen es uns egal ist, was mit denen wird oder nicht wird. Und das sind Maßstäbe vom Reich Gottes her. Hoffnung, Wahrheit, Hinwendung zu Menschen, das sind Grundsätze, denen wir als Nachfolger von Jesus verpflichtet sind. Und wenn wir eben beobachten, dass es Kräfte gibt, die auf einer anderen Grundlage operieren, dann heißt dieser Auftrag, Salz und Licht zu sein, eben auch Haltung zu zeigen, wo wir das beobachten. Und dafür muss ich nicht in eine Partei eintreten. Diese Haltung zeige ich, wenn ich in die Wahlkabine gehe und dadurch, dass ich in die Wahlkabine gehe. Diese Haltung zeige ich im Gespräch mit irgendwelchen Nachbarn und Kollegen, die vielleicht auch solchen Kräften hinterherlaufen. Diese Haltung zeige ich auf Facebook, wenn ich irgendwo mit Leuten diskutiere oder irgendwas sehe. Denn Gott sagt klipp und klar, wenn die Stadt in Frieden lebt, wenn unsere Gesellschaft in Frieden lebt, leben wir in Frieden. Und dort, wo dieser Frieden zu Bruch geht, werden auch wir drunter zu leiden haben. Und wie gesagt, ich will mir dann in 2 oder 3 Wochen, also nächste Woche predige ich dort mal und dann entweder in 2 Wochen oder in 3 Wochen will ich gerne an der Stelle fortfahren, einfach mit euch zusammen anzugucken, was kann das dann jetzt konkret bedeuten? Was heißt denn das, Haltung zu zeigen in einer guten Weise und nicht auf vielleicht eine ungute Weise, wie wir das halt auch immer wieder erleben, dass halt Christen Leute anpredigen, ob sie es hören wollen oder nicht und Leute dann eher abgeturnt sind oder sowas. Ja, also was würde Jesus tun und was erwartet Jesus von uns in solchen Situationen? Und in diesem Sinne will ich an der Stelle einfach mal das Amen setzen und würde da auch schon mal die Band mit nach vorne bitten.